SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Alfred Schmidt. Guten Tag. Er hat es schon wieder getan. US-Präsident Trump hat erneut mit Handelszöllen gedroht. Diesmal geht es um Stahl und Aluminium. Keine guten Nachrichten für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Berlin kann zwar erst mal wenig tun dagegen, weil die Handelspolitik zum größten Teil in Brüsseler Händen liegt. Trotzdem gab es heute im Berliner Regierungsviertel noch ein anderes Thema als das gestrige TV-Duell zweier Kanzlerkandidaten. Dazu übrigens gleich mehr. Jetzt zunächst die Sorge um die Zölle. Martin Polanski berichtet.
Laut einem Sprecher des Wirtschaftsministeriums setzen sich Deutschland und die EU dafür ein, dass es nicht zu den US-Zöllen kommt. Denn die würden die exportorientierte Industrie treffen. Gleichzeitig, so der Ministeriumssprecher, bereite sich die Europäische Kommission für den Fall der Fälle auf eine Reaktion vor. Bundeskanzler Scholz sagte dazu gestern im TV-Duell mit CDU-Chef Merz, dass Europa in der Lage sei, innerhalb von einer Stunde zu reagieren, sollten die USA Zölle erheben. Details wollte Scholz aber nicht nennen. Die Handelspolitik in Europa liegt in der Verantwortung der EU-Kommission und nicht der Nationalstaaten. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl fordert von der EU, geeint und schnell zu handeln. Der Branchenverband befürchtet, dass zum einen die deutschen Exporte in die USA leiden und zum anderen beispielsweise chinesischer Stahl verstärkt nach Europa umgeleitet werden könnte, falls die USA ihren Markt durch Zölle abschotten.
Und um Wirtschaftsthemen ging es auch im TV-Duell des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz, SPD, mit dem Kandidaten der Unionsparteien Friedrich Merz, Gabor Hallas, fast zusammen wie das Echo im Berliner Regierungsviertel so ausfiel.
Die AfD beantwortet heute keine Fragen aus Termingründen, wie es heißt, aber die Kanzlerkandidatin lässt in den sozialen Medien wissen, wie sie das Duell bewertet. Alice Weidel schreibt, CDU-Chef Friedrich Merz habe im Duell Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen angekündigt. Gestern Abend hatten sich Kanzler Scholz und sein Herausforderer Merz zu einem Fernsehduell getroffen. Für die Grünen war das ein Gespräch, in dem es nicht um die Themen der Zukunft ging. Fraktionschefin Hasselmann sagte, es gebe einen Verlierer, den Klimaschutz. Auch Linken und FDP fehlten wichtige Zukunftsthemen. FDP-Fraktionschef Dürr kritisierte, dass weder über Bildung, Forschung noch über Rente gesprochen worden sei. Für die SPD wies Generalsekretär Mirsch auf Umfragen hin, die Kanzler Scholz als Sieger des Duells sehen. Mirsch sprach von einer Richtungsentscheidung am 23. Februar.
Das Deutschland-Ticket bleibt weiterhin erfolgreich. Es gibt keine Kündigungswelle, trotz der Preiserhöhung zum Jahreswechsel. Die deutschen Verkehrsunternehmen haben Bilanz gezogen fürs vergangene Jahr. Da zeigt sich außerdem, aus der alten Forderung mehr Güter auf die Schiene scheint auch diesmal nichts zu werden. Anja Dobrodinsky berichtet.
Knapp 10 Milliarden Mal haben Fahrgäste 2024 den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland genutzt. Das ist ein Plus von 300 Millionen. Damit verfehlt die Branche nur noch knapp die Zahlen von 2019, vor dem Beginn der Pandemie. Die wirtschaftliche Lage der Verkehrsunternehmen ist aber trotz des Plus angespannt. Dieses Minus hat vor allem mit dem Deutschland-Ticket zu tun. 13,5 Millionen Kunden nutzen es inzwischen. Als Folge gingen die Einnahmen für herkömmliche Tickets zurück. Die Preiserhöhung beim Deutschland-Ticket reicht nicht aus, um diese Lücke zu füllen. Deshalb müssen Bund und Länder einspringen. Grundsätzlich begrüßt die Branche das Deutschland-Ticket und fordert, dass es auch über das Jahr 2025 hinaus erhalten bleiben soll. Dazu müsse es aber finanziell langfristig durch Bund und Länder abgesichert werden, denn es werde ein Zuschussgeschäft bleiben. Während der Personenverkehr ein Plus verzeichnete, stagniert der Schienengüterverkehr. Viele Unternehmen klagen darüber, dass die Trassenpreise gestiegen sind, obwohl das Schienennetz vielerorts in einem schlechten Zustand ist.
Künstliche Intelligenz bedeutet harte Konkurrenz, etwa zwischen den beiden KI-Giganten USA und China auf der einen Seite und auf der anderen Seite den kleineren Mitbewerbern wie Ländern der Europäischen Union. Die EU jedenfalls will den Anschluss bei dieser Zukunftstechnik nicht verlieren. Genau darum dreht sich alles beim KI-Gipfel in Paris. Präsident Macron kündigte Investitionen von rund 109 Milliarden Euro an. Zum Vergleich, die scheidende Bundesregierung in Berlin disponiert 1,6 Milliarden, einen Bruchteil davon. Unsere Korrespondentin in Paris, Caroline Düller, hat sich außerdem die Frage angeschaut, ob es ausschließlich um Chancen künstlicher Intelligenz geht oder auch um deren Risiken.
Also das ist schon Thema, aber eher am Rande, das muss man schon so sagen, denn der Hauptfokus in Paris liegt ganz klar auf den Chancen und vor allem den wirtschaftlichen Chancen dieser Technologien. Aber es gab zum Beispiel schon am Freitag eine Art Alternativgipfel, organisiert von einem grünen Europaparlamentarier aus Frankreich. Und da ging es eben ganz stark nochmal um das Thema Regulierung und dass die eben extrem wichtig sei. Wohingegen Präsident Emmanuel Macron ja sagt, wir brauchen jetzt erst die Innovation und dann die Regulierung, um eben mithalten zu können weltweit. Eine zweite, finde ich, nennenswerte Initiative ist die Plattform GRASP. Das ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt von Forschenden, das einen strukturierten Überblick zu den Risiken von künstlicher Intelligenz liefern soll. Da geht es zum Beispiel um den bewussten Einsatz von künstlicher Intelligenz, um falsche Informationen zu verbreiten, aber auch um ungewollte soziale Folgen, wie zum Beispiel die Diskriminierung durch Algorithmen.
Fokus Südwest.
Zwei Gerichtsurteile fielen heute im Südwesten, beide zu aufsehenerregenden Gewalttaten. Einmal geht es um einen Messerangriff beim Public Viewing während der Fußball-EM vergangenen Sommer in Stuttgart und um einen Doppelmord an zwei Ukrainerinnen. In diesem Fall hat heute das Landgericht Mannheim ein Ehepaar aus Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie zwei Frauen aus der Ukraine ermordet haben, um an das Baby der jüngeren Frau zu kommen. Christian Scharf berichtet.
Das Gericht hat in seinem Urteil zusätzlich zur lebenslänglichen Strafe, die in Deutschland mindestens 15 Jahre Haft bedeutet, die besondere Schwere der Schuld beider Angeklagten festgestellt. Das heißt, eine Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ist nicht möglich. Die Lage in dem Prozess vor dem Landgericht Mannheim war von Anfang an klar. Beide Angeklagte hatten zu Beginn ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Ermittlungen der Polizei waren lückenlos. Die Anklage der Staatsanwaltschaft in sich geschlossen und logisch. Die Beweislage war erdrückend. Das Geständnis der beiden Angeklagten wäre für eine Verurteilung nicht nötig gewesen. Die beiden Morde geschahen in der Nacht vom 6. auf den 7. März 2024. Ziel des heute 43-jährigen Mannes und der 45-jährigen Frau war es, das damals erst einige Wochen alte Baby der 27-jährigen Ukrainerin zu entführen und als ihr eigenes auszugeben.
Und in dem anderen aufsehenerregenden Fall geht es um einen Messerangriff bei einem Public Viewing der Fußball-EM in Stuttgart. In dieser Sache ist ein Mann heute zu 9,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Stuttgarter Landgericht hat ihn wegen mehrfachen versuchten Mordes und versuchten Totschlags schuldig gesprochen. Christoph Schöneberger.
Das Gericht geht davon aus, dass der 26-jährige Syrer möglicherweise aus Hass auf die Türkei gezielt auf Menschen in türkischen Trikots eingestochen habe. Sein Ziel sei es gewesen, möglichst viele Menschen anzugreifen und diese zu töten, so das Gericht weiter. Bei dem Angriff mitten auf dem vollen Schlossplatz wurde niemand getötet, aber mehrere Menschen erlitten Verletzungen, mindestens einer davon schwebte in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger hatte auf 8 Jahre plädiert und auf eine mögliche Psychose seines Mandanten hingewiesen. Dieser hatte die Tat auch gestanden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Das Stuttgarter Kultusministerium hat eine positive Bilanz zur Arbeit der 8 Grundbildungszentren in Baden-Württemberg gezogen. Sie unterstützen Erwachsene beim Erwerb von Lese- und Rechtschreibkenntnissen, um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Jeder 5. Erwachsene in Deutschland kann nicht richtig lesen und schreiben. Allein in Baden-Württemberg sind das rund 750.000 Menschen. Knut Bauer.
Viele Betroffene versuchten aus Scham, ihre Lese- und Rechtschreibschwäche zu verbergen. Allerdings werde es bei zunehmender Digitalisierung immer schwerer, sich zurechtzufinden, sagte Kultusministerin Schopper. Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberkvöll als Botschafterin für Alphabetisierung zollte allen Respekt, die den Mut aufbringen, im Erwachsenenalter Lernangebote wahrzunehmen. Die 8 Grundbildungszentren in Baden-Württemberg werden jährlich mit 1 Million Euro gefördert. Sie sind bei Weiterbildungsträgern wie den Volkshochschulen angesiedelt und arbeiten mit Jobcentern und Arbeitsagenturen zusammen.
Und sonst so?
Kehren wir nochmal zurück zum TV-Duell Scholz-Merz oder Merz-Scholz, je nachdem. Die Universität Landau erforscht solche Rededuelle wissenschaftlich, auch mithilfe einer Bewertungs-App, über die alleine gestern rund 1.500 Menschen mit abgestimmt haben, wie sie das so fanden. Laut Professor Jürgen Mayer ist der Amtsinhaber Scholz demnach etwas besser weggekommen. Die Wende aber war das nicht, so der Forscher. Da sei schon ein Kaliber nötig, wie etwa beim letzten TV-Duell von Donald Trump gegen Joe Biden in den USA.
Das Wichtigste, was die allermeisten interessiert, wer hat gewonnen? Nach unseren Auswertungen hat der Olaf Scholz gewonnen. 46% unserer Studienteilnehmer, immerhin 1500 Leute, haben ihn als Debattensieger deklariert. 36% haben gesagt, für mich war es der Friedrich Merz, und 18% haben keinen Sieger gesehen. Das passt von der Tendenz her zu den ersten Umfragen, die ich gesehen habe. Zum Beispiel die Forschungsgruppe Wahlen hat was rausgegeben. Bei uns sind diese Abstände zwischen Scholz und Merz aber ein bisschen deutlicher.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.